Wir gemeinsam. Der Outlaw-Podcast zu aktuellen Themen der sozialen Arbeit, Bildung sowie Kinder- und Jugendhilfe. Outlaw ist ein bundesweiter Träger der Kinder- und Jugendhilfe mit den Schwerpunkten Hilfen zur Erziehung, Kita, offene Kinder- und Jugendarbeit sowie Schule-Bildung. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute sprechen wir über eine unserer Einrichtungen, und zwar den Obhutname in Hamm. Kurz aber zu mir. Mein Name ist Isabella Squilace. Ich bin Auszubildende bei Outlaw im Bereich Marketing und Kommunikation und bin ins Gespräch gegangen zusammen mit Jens John Albert, auch kurz Johnny genannt. In dieser Folge blicken wir auf das Konzept der Einrichtung. Er wird im weiteren Verlauf auch näher darauf eingehen, wie sich die Obhutnahme in Hamm von anderen in Obhutnahmen unterscheidet. Wir sprechen darüber, wie und mit welchen Hintergründen die Jugendlichen in die Einrichtung kommen, aber auch, wie sich die Arbeit in der Einrichtung in den letzten Jahren entwickelt bzw. verändert hat. Und wenn euch das interessiert, dann würde ich sagen, bleibt gerne dran. Ja, okay. Dann würde ich sagen, starten wir mal.
Sehr gerne.
Herzlich willkommen, Johnny.
Dankeschön.
Vielleicht magst du dich ja einmal kurz für die ZuhörerInnen, die dich noch nicht kennen, einmal kurz vorstellen.
Ja, für die Millionen, die mich sonst eigentlich kennen sollen.
Genau.
Mein Name ist Jens John Albert. Ich werde gerne Johnny gerufen. Ich bin 31 Jahre alt und ja, seit 2015 bei Outlaw. Und seit 2020 bin ich Leitung der Obhutnahme in Hamm, Westfalen. Genau, ich bin Sozialarbeiter von Beruf, auch Altenpfleger im ersten Leben. Ja, und mache jetzt so meinen Weg. Dabei Outlaw.
Spannend. Vielleicht können wir mal zu Beginn erstmal, kannst du erstmal erklären, was überhaupt eine Obhutnahme ist?
Ja, klar. Die Obhutnahme an sich ist eine Einrichtung, in der wir Jugendliche aufnehmen und unterbringen. Obhutnahme als Vorgang ist im SGB 8 hinterlegt und nach dem Paragraphen 42. Da geht es im Wesentlichen darum, dass Jugendliche, die um Inobhutnahme bitten oder die in Obhut genommen werden müssen, dann auch vom Jugendamt, das örtlich zuständige Jugendamt, macht das dann und muss dann diese Kinder unterbringen und Jugendlichen. Und wir als Einrichtung arbeiten dem Jugendamt insofern zu, dass die Jugendämter die Pflicht haben, in Obhut zu nehmen, wenn es sein muss. Und wir als Einrichtung dann sagen, wir bieten den Platz, um diese Maßnahme durchzuführen. Und so arbeiten wir kooperativ mit dem Jugendamt zusammen. Und das ist eben in der Inobhutnahme Hamm so, das funktioniert in vielen Inobhutnahmen so. Aber das ist einmal so, ne? Also eine Einrichtung zum Unterbringen auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Vorgang der Inobhutnahme aus verschiedenen Gründen.
Du bist jetzt schon ein bisschen drauf eingegangen, wofür es auch eine Obhutnahme gibt, aber vielleicht kannst du nochmal so kurz und knapp so die Ziele einer Obhutnahme vielleicht kurz beschreiben.
Ja, also die Obhutnahme an sich von Kindern und Jugendlichen ist erstmal eine Krisenabwehr. Also wo das Kindeswohl gefährdet ist aus verschiedensten Gründen. Das kann bedeuten, dass die Kinder zu Hause und die Jugendlichen zu Hause Schwierigkeiten haben, dass sie von den Eltern Gewalt erfahren, in welcher Form auch immer, oder dass sie selber gewalttätig den Eltern gegenüber sind, dass sie von Obdachlosigkeit betroffen sind oder bedroht sind, weil sie aus einer Wohngruppe fliegen oder weil sie aus den verschiedensten Gründen in irgendeine Art von Krise geraten, wo das soziale Umfeld und wo die Herkunftsfamilie oder das, was einem als Konstrukt da ist, wo es nicht mehr aushält und wo dann entschieden wird durch das Jugendamt, dass es eine Unterbringung geben muss und zwar kurzfristig und schnell. Also wir reden da im Prinzip, als Ziel ist die Krisenklärung. Krisenklärung heißt dann auch ganz viel. Also es kann bedeuten, dass wir gemeinsam mit den Jugendlichen und den Kindern an den Problemen arbeiten. Also dass wir wirklich pädagogisch mit denen auf diese Themen eingehen. Das ist aber im Rahmen der Zeit. Also in Obhutnahme sollen eigentlich nicht länger als 3 bis 10 Tage gehen. Und selbst das ist schon, ne? Also es ist ein sehr kurzfristiger Zeitraum. Das heißt, so pädagogische Arbeit ist oft hinten angestellt. Mhm. Und wir schauen, dass wir eine gute Versorgung gewährleisten, dass die Jugendlichen und Kinder einen Ort haben zum Bleiben, zum Schlafen, sich sicher zu fühlen. Also Schutzraum ist ein großes Wort dafür. Und dann schauen wir, ob die Krise sich entweder manchmal auch von alleine löst, weil Abstand, ne, gerade wenn es in der Familie zu Problemen kommt, ist es manchmal auch so der Abstand, der dann hilft. Ne? Also dass man sich einfach eine Zeit lang aus dem Weg geht, dass man die eigene Version der Geschichte einfach auch mal erzählt. Bei anderen, die eben von Obdachlosigkeit bedroht sind, ist es einfach so, dass wir einen Ort zum Leben bieten erstmal für einen kurzen Zeitraum, um dann die Perspektive zu klären, zu schauen, wo kann es weiter hingehen mit dem Jugendamt in Kooperation. Also die Jugendämter sind selbst zuständig, um die Perspektive zu klären, bittet uns natürlich zu schauen, was können wir den Jugendlichen und den Kindern anbieten. Ne, inwieweit, was können die annehmen und was möchten die vielleicht selber auch. Ne, und da arbeiten wir mit. Also im Groben ist es so, dass wir ja Krisenklärung betreiben und Krise heißt irgendwie ganz viel. Ne? Also jede Sache und für jeden Menschen ist Krise was anderes, ne? Oder eine Ausnahmesituation. Und da versuchen wir lebensweltorientiert mit den Jugendlichen zu schauen, irgendwie, was ist deine Krise und warum bist du hier? Und inwieweit können wir unterstützend tätig sein, ja, dich aus dieser Krise zu, ja, dir aus der Krise zu helfen und zu schauen, wo kannst du hin?
Ist das denn, weil du hast jetzt gerade gesagt, weil jetzt die In-Obhutnahme eher so eine erste Anlaufstelle ist für Jugendliche, die jetzt im Regelfall 3 bis 10 Tage da sein sollen, ist es dann jetzt bei euch in der Einrichtung auch der Regelfall, dass es wirklich nur 3 bis 10 Tage ist? Ich kann mir jetzt vorstellen, auch bei deiner Reaktion, dass es nicht so ist. Vielleicht.
Also erste Anlaufstelle würde ich gar nicht sagen. Also weil eigentlich ist die In-Obhutnahme, wenn man es ganz kritisch betrachten möchte, ist es so fast schon der letzte Strohhalm. Also auf dem Weg ganz nach unten auf dem Boden ist so die In-Obhutnahme ja das Vorletzte. Also danach kommt noch ein Sleep-in. Und dann hast du vielleicht noch irgendwelche Obdachlosenunterkünfte oder Wohnungslosenunterkünfte. Und da hast du, also es ist nicht der, also man kann sich an uns wenden, in Hilfe fragen, das würde funktionieren. Die Kids können uns anrufen, wenn sie das brauchen, oder wir informieren auch außerhalb. Aber dass wir eine erste Anlaufstelle sind, sind wir nicht. 3 bis 10 Tage, das ist so. Das wäre wünschenswert, weil wir kein Ort sind zum Verbleiben. Also das richtet sich eben danach. Wir möchten nicht, dass die Jugendlichen und Kinder sich bei uns beheimaten, weil das zu ganz vielen Problemen führt. Also die Kids haben dann überhaupt keine, was ist denn sicher, wenn der Ort, an dem du dich eigentlich beheimatest, eigentlich kein Ort für immer ist? Und wo ist die Sicherheit plötzlich? Und wann wird auch diese Beheimatung über einen zu langen Zeitraum eigentlich schon wieder zu einer Kindeswohlgefährdung? Weil du die Kids da behältst und die immer wieder in der Schwebe lässt, dass es doch vielleicht übermorgen vorbei sein kann, weil es eine andere Wohngruppe gibt. Oder die Wohngruppe sagt dann irgendwie zu und dann wieder ab, je nachdem. Ne? Also die Verweildauern, würde ich sagen, im Schnitt kommen bestimmt irgendwo da raus, so bei 11 bis 15 Tagen, weil wir aber auch ganz oft Aufnahmen haben, die sich nur für einen Tag oder für ein paar Stunden oder sowas abspielen. Das liegt einfach daran, dass wir gerade in Hamm auch einen großen Bahnhof haben, den Hauptbahnhof. Und da ist so das ist der Knotenpunkt. Ne? Also da kommt im Prinzip alles, was so durch Nordrhein-Westfalen fährt oder generell so durch Deutschland. Irgendwie kommt man in Hamm raus. Und gerade die Kids ohne Fahrschein kommen ziemlich oft in Hamm raus. Und dann sind wir oft so der Ort, an dem die Kids dann für eine Nacht pennen, weil die Eltern nicht mehr kommen oder weil der letzte Zug weg ist oder weil kein Ticket. Ne? Also solche Sachen gibt es auch. Und das macht dann den Zeitraum der Unterbringung wieder ein bisschen kleiner. Aber grundsätzlich ist es in vielen Fällen einfach zu lang. Ne?
Ja, kommt wahrscheinlich auch darauf an, ne, aus welchem Grund sie dann kommen,
Ja, sehr.
Jugendlichen. Du hast jetzt zu Beginn schon ein bisschen angeschnitten, mit welchem Hintergrund die Jugendlichen kommen. Vielleicht kannst du darauf noch mal ein bisschen eingehen.
Also, wie gesagt, es ist sehr unterschiedlich. Also, wenn ich die aktuelle Belegung anschaue, dann haben wir Jugendliche, die einfach so zu Hause nicht mehr bleiben können. Also ich rede jetzt viel von Jugendlichen und Kindern und manchmal Kinder und Jugendliche und manchmal Kids. Also vielleicht die Zielgruppe erst einmal kurz umrissen ist, dass wir können ab 12 aufnehmen. Das machen wir aber eher in Ausnahmesituationen, weil 12 schon sehr jung ist und da oft auch, also in meiner Wahrnehmung, so der Schalter ab 14 umgelegt wird und da ist plötzlich dann Teenagerzeit und man spielt gar nicht mehr oder man hat andere Bedürfnisse. Das ändert sich auch und wandelt sich und ist von Person zu Person unterschiedlich. Aber wir können ab 12 aufnehmen. In der Regel nehmen wir aber eher erst ab 14 auf und dann bis die Volljährigkeit da ist. So, also zumindest der Zeitraum ist dann abgedeckt. Und dann sind die Gründe fürs Kommen, genau, also an der aktuellen Belegung gemessen, dass es zu Hause nicht mehr funktioniert. Ne? Also dass dann täglicher Kampf mit den Eltern oder Sorgeberechtigten stattfindet. Das Verhältnis so zerrüttet ist, dass man eigentlich nicht mehr zusammenleben kann. Dass Jugendliche aus der Familie genommen werden mussten, weil das Jugendamt entschieden hat, in einem Schutzplan oder in einer Art von Krisenintervention, dass es da nicht weitergeht. ein anderer Jugendlicher hat sich selbst gemeldet. Ne? Also die können dann bei uns vor der Tür einfach, ne, klingeln an, wenn sie wissen, wo die Notaufnahme ist. Ne? Wir sind nicht unbedingt sehr offen, wo wir sind genau. Ne? Also weil wir auch Jugendliche einfach zum Schutz unterbringen und dementsprechend auch die Adresse nicht veröffentlicht werden kann. Aber ne, dann klingeln die Kids dann selbst und bitten einfach darum, in Obhut genommen zu werden. Das können sie entweder bei uns direkt machen, das können sie bei der Polizei machen, das können sie bei der Feuerwehr machen oder eben direkt beim Jugendamt. Ne? So. Mhm. Also die Hintergründe sind unfassbar vielschichtig. Also es kann alles Mögliche sein und manchmal ist es für nix so, ne? Weil die Kids einfach vielleicht auch mal denken, ja, weiß ich nicht, Mama sagt jetzt irgendwie, ich darf zu Hause nicht mehr an der PlayStation spielen und dann haben die das mitgekriegt und so. Ne? Also es gibt auch... Das ist wahrscheinlich auch ein Ausdruck tieferer Themen irgendwie, ne? Muss ja nicht sein, dass es nur das ist. Aber ne, also es geht von bis. Ne? Wir haben Menschen, die wir unterbringen mussten, weil sie absoluter Gewalt ausgesetzt waren, die wir inkognito, also so nennt man das, wenn die Kids untergebracht werden und niemand mehr weiß, wo sie sind. Oft ist es auch, in vielen Fällen gibt es dann den Fall, dass die Kids dann andere Namen kriegen. Also das wirklich dann, dass wir nicht mal den richtigen Namen wissen. Ja, damit wir einfach im Sinne der Person einfach gar nichts nach außen geben könnten. Und das gab es auch schon in den Obhutnahmen. Also das war auch sehr spannend. Also es gibt wirklich von bis die Hintergründe, mit welchem Päckchen die Kids kommen. Es kann sehr viel sein, kann eher weniger sein. Aber irgendwie ist immer irgendwas.
Ja, ja.
Und das ist so der Grundsatz.
Das heißt, würdest du auch sagen, dass es öfter vorkommt, dass die Jugendlichen auch selber quasi das Ganze anstoßen und Hilfe suchen? Oder kann man das so nicht sagen? Läuft viel über das Jugendamt oder ist es so?
Also alles läuft über das Jugendamt, das ist ganz wichtig. Eine Obhutnahme kann nur durch das Jugendamt, das zuständige Jugendamt für die Örtlichkeit, ausgesprochen werden. Inwieweit sich das irgendwie die Waage hält oder irgendwie ausbricht, kann ich jetzt so gar nicht sagen.
Ja.
Also es ist schon, ich würde sagen, es ist immer schon so ein kleines Highlight, wenn die direkt bei uns vor der Tür stehen. Das ist ein Highlight.
Ja.
Das passiert nicht so oft. Aber so Mundpropaganda, ne? Also dass die Kids sich gegenseitig irgendwie helfen. Ne? Ich bin ein Obhutnahme und wenn du zu Hause nicht mehr kannst, dann komm doch auch.
Okay.
Ne? Das führt manchmal zu auch seltsamen Begebenheiten, dass das so ist und man da irgendwie so Klassenfahrt spielt. Das ist auch nicht ausgeschlossen, aber in den meisten Fällen ist es schon so, dass die Jugendlichen dann eigentlich beim Jugendamt auf dem Tisch sitzen und dann muss es da irgendwie weitergehen.
Okay, ja. Wie viele Plätze habt ihr bei euch in der Einrichtung oder aktuell, wie viele Jugendliche betreut ihr gerade?
Also wir regulär haben wir 7 Plätze, mehr dürfen wir gar nicht haben. Und wir haben diese 7 Plätze auch belegt aktuell. Also die Nachfrage nach Inobhutnahme ist absolut gestiegen. Also wir haben, ich glaube, seit Dezember sind wir eigentlich nicht unter 90% Auslastung gefallen, weil einfach der Bedarf so hoch ist. Wir können, diese 7 Plätze können wir bundesweit vergeben. Das heißt, wir kriegen auch Anrufe aus München oder aus, weiß ich nicht, Hamburg oder wo auch immer. Und wenn die dann nichts mehr finden in der Umgebung, dann sind wir es. Ne? Und dann fahren die dann diese Strecken auch für die Kids, um uns zu erreichen. Wichtig ist, am Ende haben wir immer 2 Plätze, die wir fürs Jugendamt haben, vorhalten. Ne? Das heißt, 5 vergebe ich frei und 2 halte ich vor. Einfach für solche Sachen wie, ne, außer Bahn gefallen, kein Anschlusszug mehr gekriegt oder wie auch immer, eine Akutsituation nachts. So, da, so ist das bei uns aufgeteilt, genau.
In unserem Vorgespräch hattest du ja auch erzählt, dass deiner Ansicht nach sich die Inobhutnahmen in Hamm auch von anderen etwas unterscheidet. Vielleicht magst du ja einmal für die ZuhörerInnen erklären, inwiefern das so ist.
Also ich hatte im Vorgespräch ja schon 1-2 Mal gesagt, irgendwie, dass ich die Inobhutnahmen Hamm so ein bisschen als Einhorn verstehe. Vielleicht hören jetzt ganz viele zu und sagen, also so ein Einhorn ist es gar nicht, aber das wäre auch schön, meldet euch gerne, dann kann man sich ein bisschen austauschen. Wir versuchen aufgrund der Belegung, die wir so erhalten, also wir arbeiten sehr viel mit systemherausfordernden Jugendlichen. Das bedeutet, dass diese Jugendlichen auf ganz viele Stellen schon durchhaben, dass wir das, weiß ich nicht, aus der 17. Wohngruppe rausgeflogen und aber immer noch keinen Platz und dann müssen sie halt bei uns bleiben. Also manchmal ist es auch ein Parkplatz leider irgendwie für die Kids, die nirgendwo ankommen können. Und wir haben uns jahrelang damit irgendwie rumgeschlagen, dass wir ja oft bei gerade diesen systemherausfordernden Jugendlichen ja nirgendwo einen Anpack haben. Also ne, selbst wenn wir da, ne, wir großen Pädagoginnen und Pädagogen, die da so rumspringen, irgendwie haben natürlich Vorstellungen, wie es zu laufen hat. Und die Kids haben ganz andere. Und dann läuft was nicht, wie wir das möchten. Und wie reagieren wir darauf? Also eine Sanktion, ne, also Regelverletzung. Was machen wir denn dann? Und ganz oft steht man eigentlich an dem Punkt, wo wir sagen, wir nichts. Wissen wir nicht, haben nichts, können nichts anbieten als Konsequenz, sag ich mal. Auch im Austausch mit vielen anderen Jugendschutzstellen, ja, sind wir irgendwann oder bin ich dann nachdem ich die Leitung übernommen habe, einfach auf die Idee gekommen zu sagen, okay, wir versuchen das Ganze jetzt mal ja so niedrigschwellig wie möglich zu machen, also dass die Zugangsschwelle nicht hoch ist, dass auch die Ansprechbarkeit der Mitarbeiterinnen nicht so groß ist, also dass wir da einfach ganz viel an Hürde wegnehmen. Wir arbeiten lebensweltorientiert und akzeptierend, ne? Also schauen halt wirklich genau, was ist da gerade los? Und auch wenn es nicht meine Vorstellung von einem Leben ist, muss ich damit umgehen können, dass es eine Vorstellung von einem Leben sein kann. Ja, also ganz plattes Beispiel, aber auch so platt wie dramatisch, ein 13-jähriges Mädchen, das sich prostituiert und Drogenkonsum ohne Ende. Ja, also, und du stehst als Mitarbeiter in einer Obhutnahme oder als Mitarbeiterin dann vor diesem Mädchen und denkst dir, ja, so kann das Leben doch nicht funktionieren. Und das ist doch ungesund und das ist absolut lebensfeindlich. Ja, was willst du machen? Also ich kann in der Jugendhilfe, ich kann und werde niemanden festhalten. Das ist ein absolut freiwilliges Angebot. Also insofern freiwillig, dass die Jugendlichen jederzeit gehen können und die Eltern auch jederzeit eine Jugendhilfe abbrechen können, ne, als Sorgeberechtigten in dem Fall. Außer das Jugendamt schickt dann einen Riegel dazwischen, dann geht es zum Familiengericht, ne, und wird dann so geklärt. Aber grundsätzlich können die Kids gehen und dann ist die Tür, wenn sie wieder kommen wollen, offen. Und von innen sind die Türen auch alle offen. So, ne? Also das funktioniert so. Und da muss man sich in so einer Situation entscheiden, irgendwie dieses Mädchen, 13 Jahre, gefährdet irgendwie möglicherweise morgen früh nicht mehr zurückzukommen. So, und wie gehen wir damit um? Und da es dafür kein ja, Allheilmittel gibt und auch vielleicht der erste Ruf nachher muss man einsperren, möglicherweise ja an erstmal an der Realität zerschellt. Also es gibt keine gerichtlichen Gutachten oder keine Zwangsunterbringungen oder sowas. Das dauert ganz lange, auch zum Glück ganz oft ganz lange. Sind wir dazu übergegangen zu schauen, okay, was können wir denn anbieten, damit dieses Mädchen in dem Sinne sich so sicher fühlt in ihrer unsicheren Umgebung, wie es nur geht. Und dann die Angebote zu machen, wenn du das Gefühl hast, irgendwas läuft ganz schief, ruf an, wir holen dich ab. Bitte, wenn du das Gefühl hast, irgendwie du möchtest dich mitteilen, teile dich mit. Ne? Also wir versuchen dir zu helfen, aber wir reden dir auch nichts aus. Ne? Wir versuchen dir nur wirklich ein bisschen den Weg zu leiten dahin, dass es dir am besten gehen kann. Also das auf der einen Seite in der Notaufnahme und auf der anderen Seite haben wir Regeln insofern abgeschafft. Wir haben, also ich habe mir was ausgedacht, das habe ich wahrscheinlich auch irgendwo geklaut, weil ich schon mal gehört habe, aber das Ganze nennt sich Verhandeln statt Vorschreiben. Ne? Also wenn die Kids kommen, dann haben wir so ein kleines Grundregelwerk irgendwie für die ersten 3 Tage, damit alle so ein bisschen wissen, woran sie sich halten sollen. Ne? Und danach setzen sich die Kolleginnen und Kollegen hin mit den Kids, ne, in so ein Bezugsbetreuungssystem, Fallzuständigkeiten, und handeln so ein bisschen anhand dieser Regeln, die es gibt, aus, wie denn die Dimension der Regeln sind. Ganz einfaches Beispiel, die Kids kommen, ich habe, weiß ich nicht, Maxchen Müller kommt jeden Abend irgendwie erst um 21:15, muss aber um 22:30 schon da sein. So, und jetzt haben wir die Situation, dass der Kollege oder die Kollegin im Dienst jeden Abend um 21:15 denkt, oh, Maxchen schon wieder, und das ist doch blöd, und das will ich nicht. Und der geht mir auf den Sack. Und das passiert auch, ne? Der geht mir auf den Sack, die Arbeit wird irgendwie nicht mehr, die ist nicht mehr fokussiert, die ist irgendwie einfach nur noch bedürfnisbetrieben, weil um 21:15 möchte die Kollegin ja auch in die Bereitschaftszeit gehen, wie auch immer. Ne, irgendwie so ein konfuses System aus, irgendwie so finde ich blöd. So. Und wenn man sich mit dem Maxchen Müller aber hinsetzt und dann sagt, sag mal, warum kommst du eigentlich immer um 21:15 erst? Und er erklärt dann, ja, weil mein Bus immer erst um 21:45 kommt und ich bin irgendwie eine halbe Stunde entfernt. Und es lohnt sich einfach nach dem Abendessen beispielsweise, was so um 18:30 rum ist, lohnt es sich sonst gar nicht mehr, irgendwie zu meinem Freund, zu meiner Freundin oder wo auch immer hinzufahren. Dann wird er deutlich, oh, da ist ja ein guter Grund hinter. So, das ist ja ich meine, ich würde das doch auch machen wollen. Ich würde doch auch gerne meine Zeit sinnvoll nutzen, wenn ich doch schon nicht zu Hause wohnen kann oder in einer sicheren Umgebung. Wenn Freunde und Freundinnen mir Halt geben, dann möchte ich mich doch da aufhalten können. So mal dahingestellt, ob das ein gutes System ist, in dem sich die Jugendlichen dann befinden. Aber in dem Fall ist es einfach ein gutes System. Maxchen ist da sicher und fühlt sich wohl. So, dann können wir absprechen, ja, dann sei doch ab jetzt immer um 22:30 Uhr da. Und auf einmal ist er immer um 22:15 Uhr da, ist immer früher, ist immer vor der Zeit, hat immer noch ein bisschen Puffer, wenn der Bus zu spät kommt. Und keine Konsequenzandrohung mehr, die Kids fühlen sich blöd, weil, ach ja, ich bin zu spät, geh mir nicht auf den Sack. Und ich nicht, irgendwie, du bist zu spät, du gehst mir auf den Sack. Für wen setzen wir Regeln durch? Das ist ganz oft irgendwie so die Frage. Geben wir eine sinnvolle Struktur vor, die dafür sorgt, dass die Kids ähnlich auch wie im SGB VIII auch gefordert, irgendwie die Persönlichkeit wirklich entwickeln können? Ist das die Struktur, die wir vorgeben? Oder geben wir eine Struktur vor, von der wir denken, so die muss so sein? Und die Regel sagt 22 Uhr, dann heißt das 22 Uhr, dann kommst du zu spät, geht's auf den Sack. Für wen? Ne? Weil ich ins Bett will? Weil ich das doof finde, weil ich gerne pünktlich bin? So, ne? Und so versuchen wir zu arbeiten, halten das dann fest gemeinsam, irgendwie was funktioniert, was funktioniert nicht. Was könnte denn auch eine Konsequenz sein? Ne? Also keine Ahnung, kommst trotzdem zu spät. Was tut denn weh? Was würdest du sagen, tut dir weh? So, und was können wir da mal für den Tag durchziehen? So, der Dauerbrenner ist WLAN. Ne? Wir haben auch nur einen WLAN-Zugang irgendwie, den wir mal ausstellen können. Dann hörst du auf jeden Fall das Schreien durchs Haus. So, aber ne, dann sagen die von sich aus ganz oft, sind die erstmal setzen die so ganz hoch an und ja, dann räume ich irgendwie 2 Wochen lang immer die Spülmaschine aus. Und dann sitze ich da und denke mir, so, ja genau, das machst du 2 Tage, hast keinen Bock mehr und dann haben wir das nächste Thema. Wenn man ne, wieder kleiner und kleiner und kleiner, bis wir dann irgendwann rauskommen, ja, dann kriege ich den Abend oder den Tag über keinen WLAN mehr. Und das tut schon so weh, weil das einfach etwas ist, was dir dann fehlt, dass die Kids sich dann einfach überlegen, okay, ja, mache ich nicht. Und wenn und rumknöttern deswegen, dass sie es irgendwie jetzt nicht mehr kriegen, das WLAN, können sie auch nicht, weil sie haben sich selbst ausgesucht. Das Verstehen von Regeln ist ganz wichtig, meiner Meinung nach, aber auch das Verstehen von Konsequenzen. Weil wir oft einfach keine Konsequenzen haben, die so auf dem Vergehen fußt. Also, jetzt würde man ja sagen, wer zu spät wiederkommt, darf beim nächsten Mal nicht so lange raus. So, ne, wäre so eine Eltern- oder Sorgeberechtigten-Einstellung vielleicht. Das kann zu Hause auch funktionieren und es tut auch vielleicht nicht weh, wenn man sagt, hey, pass auf, du warst gestern zu spät und das, was du verspätet gekommen bist, kommst du heute früher. Ne, die Konsequenz folgt auf der Tat. Aber also, das haben wir nicht. Ne, wir müssen irgendwie schauen und kreativ werden. Ne, und wir werden den Kids auch nichts vorenthalten, was sie brauchen und was sie dürfen. So. Und das funktioniert bei uns ganz gut. Also wir halten oft Jugendliche länger bei uns, wo wir wieder zu Verweildauern kommen, die schon viel zu lang sind. Aber die können sich bei uns viel besser, können bei uns bleiben, weil diese Ansprüche, die wir stellen, einfach minimaler sind. Wir bauen ein pädagogisches Buffet auf, jeden Tag, und die Kids können sich bedienen. Und wenn
Schöne
sie es nicht
Metapher.
machen, ja, und wenn sie es nicht machen, dann bauen wir es abends wieder ab und bauen es am nächsten Tag wieder auf. Wir sind immer da, um mit den Kids zu sprechen und wenn die Interesse daran haben, an ihren Problemen oder an dem, womit sie sich gerade beschäftigen, zu arbeiten, dann sind wir da und versuchen das auch so gut es geht aufzufangen, mit Expertise irgendwie ja, zu helfen oder eben zu vermitteln an Stellen und dann andere Kolleginnen und Kollegen bei Outlaw. Also wir haben ja ganz viele Leute, die ganz viele tolle Sachen können, also vom therapeutischen Background bis hin zu beraterischen, super ausgebildeten Leuten so, ne? Und da vermitteln wir halt. Und versuchen das Beste irgendwie für die Kids rauszuschlagen und verstehen uns da einfach als, ja, als die Anwältinnen und Anwälte der Kids. So. Und diese Position nehmen wir ein.
Ja, krass. Also mega interessant, ne? Also ich habe auch echt Respekt vor der Arbeit, muss ich sagen.
Ja, ich sage, das ist auch total arrogant, aber ich sage ganz oft, oder für mich ist es so, dass ich finde, dass die Inobhutnahme oder die Arbeit in der Inobhutnahme, die Menschen, die das mit Leben füllen, das ist so die Speerspitze der sozialen Arbeit. Nicht, weil ich denke, dass wir alle total toll sind und dass wir das alles super gut machen, aber wir sind einfach nur noch, wir sind die, die müssen alles irgendwie kennen und können. Wir müssen das bunte Potpourri an allem irgendwie drauf haben, um zu schauen, wo kann es weitergehen. Wir kriegen jeden Tag möglicherweise die nächste Wundertüte hingesetzt und das ist in den letzten Jahren einfach auch gar nicht viel leichter geworden. Die psychischen Erkrankungen nehmen gefühlt zu. Wir haben Jugendliche mit schwersten psychischen Problemen, also wirklich auch weiß ich nicht, eine Schizophrenie oder sonst irgendwas. Und dann haben wir dann da Pädagoginnen und Pädagogen sitzen, die aber gar nicht ausgebildet sind, mit solchen psychologischen Themen umzugehen. Ne? Also das, und das müssen die Leute von jetzt auf gleich können. Ne? Es kann von jetzt auf gleich eskalieren. Ne? Also wir arbeiten in einem hocheskalativen Feld, weil manchmal sind die Opunamen eben auch für die Kids nicht toll. Ne? Die werden von zu Hause rausgerissen und die wollen da nicht sein. Oder die sind aus der 6. Wohngruppe rausgeflogen und ach, mir kann eh keiner helfen, deswegen mache ich jetzt hier auch kaputt, weil ich kenne rauszufliegen, ich kenne nicht zu bleiben. Und zu bleiben macht mir Angst, deswegen fliege ich lieber raus, weil das kenne ich. Ne? So alte Muster bedienen. Und so kann es vorkommen, dass du damit Gläser geschmissen wirst oder was weiß ich irgendwie, angeschrien und beleidigt. Man muss ein dickes Fell haben und man muss irgendwie gucken, wie kann ich damit umgehen. Und das macht es für mich irgendwie so einem unglaublich spannenden Feld. Das ist, ich würde behaupten, wenn jemand aus den Obhutnahmen kommt und irgendwo anders arbeiten geht, dann können die das. Weil die sind krisensicher, die sind einfallsreich, die sind oft mit echt allem Wasser gewaschen. Also mich schockt heute nicht mehr so viel irgendwie nach jetzt, weiß ich nicht, 8 Jahren in Obhutnahme, schockt mich heute echt nicht mehr so viel. Und ich meine, klar, man darf nicht abstumpfen, so, das passiert auch ein bisschen, so, ja. Aber so grundsätzlich, das würde allen möglichen Menschen, die so gar nicht mal in Wohngruppe oder in irgendwelchen Kitas arbeiten oder so, ne, so die im pädagogischen Bereich arbeiten, aber Menschen, die jetzt beispielsweise in Behörden arbeiten, im Jugendamt, denen würde das richtig gut tun, mal in der Obhutnahme gearbeitet zu haben. Oder insgesamt mal in der Jugendhilfe, weil ganz oft entscheiden da Menschen über Schicksale, die außer Uni wissen, wie es funktioniert. Und also ich habe von der Uni nicht so richtig viel mitgenommen, muss ich gestehen. Das habe ich alles dort gelernt. Und das habe ich auch alles bei Outlaw gelernt. Und das ist ich bin da gewachsen, jetzt bin ich da und habe die Leitung da. Das ist eigentlich ein schönes Ding.
Ja, sehr schön. Voll spannend.
Ich kann auch noch, also ich habe jetzt noch Zeit. Naja, es gibt ganz viel zu erzählen. Also es gibt.
Ja, okay, wenn du seit 8 Jahren dabei bist, ne, hast du schon einiges erlebt dann, ne?
Ja, definitiv. Also das ist unfassbar, mit was für Verrücklichkeiten man sich manchmal auseinandersetzt, so, und ne, irgendwie wie der Alltag teilweise ist und jeden Tag auch anders, ne?
Ja, glaube ich.
Tage, an denen passiert gar nichts, keiner möchte was, alle wollen ihre Ruhe haben, man tankt Kraft, also das ist so, in Obhutnahme ist eine Arbeit, die funktioniert wellenförmig, würde ich es mal so beschreiben. Man hat den höchsten Stress und die höchste Welle und das Ding, es brennt an allen Ecken und Enden und man hat noch einen Feuerlöscher in der Hand und versucht so gut wie es geht, anderen gerecht zu werden, den Kids. Und dann gibt's plötzlich so Tage, an denen passiert gar nichts. Und ich halte alle meine Kolleginnen und Kollegen dazu an, irgendwie nutzt die Zeit. Nutzt die Zeit. Und wenn das bedeutet, dass ihr, wenn ihr eure Arbeit fertig habt, irgendwie den Bericht geschrieben, die E-Mail, das Telefonat, mir egal. Ne, irgendwie. Solange ihr damit fertig seid und nichts liegen bleibt und irgendwer anders euren Job machen muss, ey, dann lest ein Buch, hört einen Podcast, beispielsweise hier, ne, wie gemeinsam oder weiß ich nicht, von mir aus guckt einen Film bei Netflix. Es ist mir völlig egal, ihr dürft mal nichts machen. Weil ich von euch erwarten kann, dass ihr von jetzt auf gleich auf der Matte steht. Und zwar nachts um 3 könnt ihr eine Aufnahme machen und habt mit dem hocheskalativen Jugendlichen ein Gespräch, das dafür sorgt, dass diese Person bei uns bleiben kann. Zumindest für ein paar Stunden. Und das ist, ich habe den größten Respekt vor all meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dort. Nicht nur, weil ich weiß, wie es ist, diese Arbeit zu machen, sondern auch, weil ich sehe, mit wie viel Herzblut ganz oft da gearbeitet wird. Ne? Und wie oft dieses Abrufen von jetzt sofort muss was passieren, stattfindet. Ne? Und wir haben Fachkräftemangel und wir haben zunehmende Problemlagen in Familien, bei Jugendlichen. Die Arbeit wird immer schwerer, nichts macht es einem leichter, aber gleichzeitig sind die Leute irgendwie trotzdem genauso drauf und kommen mit einem Lächeln zur Arbeit. Vielleicht auch nicht zuletzt irgendwie, weil eine nette Arbeitsatmosphäre da ist. Ich glaube, ne, gerade in der aktuellen Zeit muss man damit glänzen, eine gute Arbeitsatmosphäre herzustellen, weil Geld ist es oft nicht. Es ist oft nicht das, was man sonst so kriegt, sondern ne, irgendwie ein Team. Menschen, denen man vertrauen kann, freundschaftliche Verhältnisse und flache Hierarchien, die es bei Outlaw einfach an vielen Stellen gibt. Und das auch einfach ernst zu nehmen und das Führungsleitbild an der Stelle auch ernst zu nehmen, um es den Menschen in solchen wirklich brisanten Arbeitsfeldern zu ermöglichen, zu bleiben. So. Eine flammende Rede für die Aufnahme.
Ich merke schon, wir sprengen schon langsam die Zeit. Ja. Weil eine Sache, die mich vielleicht noch interessieren würde, ich meine, du bist ja jetzt auch schon Jahre dabei, deswegen kannst du das wahrscheinlich auch gut vergleichen. Ich meine, wir wissen alle, dass wir jetzt jahrelang mit der Pandemie zu kämpfen hatten. Du hast gesagt, der Bedarf wird immer höher oder die Fälle werden vielleicht auch irgendwie verändern sich. Hast du das, also hat man das krass gemerkt, dass Corona sehr, einen sehr krassen Einfluss darauf hatte? Oder würdest du es nicht unbedingt darauf beziehen?
Ich habe da auch ganz viel drüber nachgedacht, weil die Befürchtung war ja riesig, ne?
Ja,
Also wir
ja.
gehen in den Lockdown und wir haben die Befürchtung gehabt, alles klar. In 3, 4, 5, 8 Wochen knallt's. Und zwar richtig. Und die hocheskalativen Familiensysteme, der schlagende Vater, die trinkende Mutter, das absolut außer Rand und Band geratene Kind, das wird dafür sorgen, dass ganz viele Familien brüllen und schreien. Und tatsächlich ist das ausgeblieben. Also bestimmt nicht überall. Ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht auch in Hamm das nicht so hatten. Aber dadurch, dass wir überregional aufnehmen können, wird es uns vielleicht trotzdem getroffen. Ich habe eher das Gefühl, nach Corona, also ne,
Ja.
seitdem Corona und die Pandemie so in den Hintergrund gerückt ist, es ist ja nicht vorbei. Ne? Also wir tun ja nur so,
Nee,
als wäre es vorbei.
nee. Ja.
Aber seitdem die Maßnahmen weg sind, seitdem das Leben wieder in eine Bahn gerät, ja, die sag ich mal so, ja, das, was man normal nennen kann, irgendwie nennt, habe ich das Gefühl, wird's mehr. Also danach wurde es mehr. Vielleicht liegt es daran, dass die letzten 2 Jahre, 2,5 Jahre irgendwie so durchgehend anstrengend war und
Ja.
Homeschooling und die Kids jetzt quasi in die, oder die, nicht die Kids, aber ne, die Familiensysteme jetzt so belastet sind, dass es nicht mehr hält. Selbst zu Weihnachten war es irgendwie, oder kurz nach Weihnachten war es teilweise ruhig und eigentlich so da die Zeiten, ne, wo die Familien aufeinandertreffen und dann gibt es
Ja.
richtig Zores. Also ich könnte es nicht sagen. Ich würde eher sagen, es war teilweise ein bisschen ruhiger. Aber viele der Kids haben auch nichts anderes gemacht. Also die haben nichts anders gemacht. Die haben während der Corona-Pandemie genauso
Ja,
gelebt.
okay.
Ne? Also außer dass die äußeren Rahmenbedingungen, ne, irgendwie was Schule angeht, was Freizeitmöglichkeiten angeht, das wurde den Kids allen weggenommen. Und gleichzeitig haben sie aber trotzdem in den Tag gelebt und sich mit so vielen Leuten getroffen, wie sie konnten, und Partys gefeiert, die irgendwie illegal waren. Also ganz oft habe ich das Gefühl gehabt, so, die hat das gar nicht so groß interessiert, mit denen wir so gearbeitet haben. Aber das ist auch nicht, das ist auch nicht die, so sage ich mal, die, der Durchschnitt an Jugendlichen. Ich denke, das hat ganz viel gemacht. Und auch Familien, die eigentlich vielleicht wenig Probleme hatten, das hat dazu geführt, dass sie größere Probleme haben. Ne? Und wie gesagt, so gerade gewalttätige Eltern in Familien, wenn man nicht mehr weg kann, ne? Also wenn die Schule dann plötzlich nicht mehr der Ort ist, an dem sich die Kinder dann zumindest mal für 8 Stunden am Tag sicher fühlen
Naja.
können. Das wird schon viele, und ich denke, das wird eine Entwicklung sein, die sehen wir erst auch in Jahren. Und an den psychischen Erkrankungen gemessen, die wir jetzt so bedienen, das ist definitiv mehr geworden. Aber ob das jetzt damit zusammenhängt oder ob es damals einfach noch nicht so großartig diagnostiziert wurde, also
Ja.
diagnostiziert ganz oft sowieso nicht bei unter 18-Jährigen, aber ne, ob das irgendwie oft die Rolle nicht gespielt hat, ist schwer zu sagen. Aber es
Ja.
verändert sich und es wird anstrengender und anspruchsvoller. Ja.
Ja, krass. Ja, dann war es das leider auch schon an dieser Stelle. Aber vielleicht hast du ja nochmal Lust, ein anderes Mal vorbeizukommen.
Sehr gerne.
Wer weiß. Ja, dann bedanke ich mich fürs Gespräch.
Ich
Ich
bedanke
fand
mich
es
auch.
mega interessant. Also ich habe mega viel über das Thema gelernt.
Danke.
Ich glaube, die ZuhörerInnen
Ich hoffe doch.
auch. Ja, dann verabschiede ich mich an dieser Stelle von dir. Ich freue mich, dass du da gewesen bist.
Danke. Ich freue mich auch, hier gewesen zu sein.
Und hoffe, dass wir uns nicht das letzte Mal gesehen
Das hoffe ich auch.
haben.
Tschüssi.
Ciao. Das war's auch schon mit dieser Podcast-Folge. Vielen Dank an dieser Stelle fürs Zuhören. Mehr Informationen zu Outlaw findest du auf unserer Website und unseren Social-Media-Kanälen. Die Links dazu findest du in den Shownotes und wir freuen uns, wenn du auch in der nächsten Folge wieder mit dabei bist.